Immer kannst du sicher sein, im April und im Mai frage ich mich, ist das wirklich, hat das wirklich eine Zukunft hier? Und ich unterhalte mich mit meiner Frau und sie fragt sich auch, weißt du, vielleicht müssen wir uns das mal anschauen mit der Schweiz oder vielleicht noch ein wärmeres Land oder so. Und dann kommt der Sommer und dann plötzlich ist er da, gell? Und alles ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Fiesland. Ich bin Lara, lebe mit meinem isländischen Mann in einem kleinen Dorf in Island und rede hier nicht nur über die schönen Seiten Islands, sondern auch darüber, was hier so richtig fies sein kann. Wenn du Island lieber durch die rosarote Brille siehst, dann ist dieser Podcast nicht der richtige für dich, denn hier gibt es ab und zu eine kleine Realitätsklatsche und meine durchaus subjektive Meinung. So, Freunde. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt. Zum einen habe ich schon länger keine Podcast-Folge aufgenommen und fühle mich wieder ein bisschen wie eine Anfängerin. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich aufgeregt bin, sondern ich habe heute einen echten Schriftsteller zu Gast. Diejenigen, die mir vielleicht schon ein bisschen länger auch auf Instagram folgen, wissen, dass es besonders ein Buch gibt, das in Island spielt, das ich sehr mag. Und das ist Kallmann. Geschrieben von Joachim B. Schmidt und niemand geringeren als ihn darf ich heute in meinem Podcast begrüßen. Herzlich willkommen, Joachim.
Juhu, hallo Lara.
Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und Gast in meinem kleinen, bescheidenen Podcast bist.
Ja, natürlich. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ich mag deinen Podcast sehr übrigens.
Oh, das freut mich. Damit hätten wir dann jetzt auch die Schweiz vertreten. Österreich habe ich schon einmal und die Schweiz bisher noch gar nicht. Also ist auch sehr gut.
Schön, dann sind wir jetzt vollständig, ja, genau.
Genau, sind vollständig aus der Dachregion. Als ich dich gefragt habe, ob du dabei sein möchtest und ein bisschen mit mir über deinen Island-Weg und Werdegang sprechen möchtest und wie du hier gelandet bist, da hast du gesagt, das habe ich schon 100 Mal erzählt, lass uns lieber ein bisschen über die Isländer lästern. Also sprechen.
Ja, genau, genau. Ja. Und
Bevor wir das machen.
Du hast gesagt, aber das interessiert die Leute eben doch, oder nicht?
Natürlich interessiert das die Leute. Aber wenn wir nur so unter uns plaudern und ein bisschen lästern, natürlich. Aber bevor wir das machen, gibt es eine Frage, die ich allen Gästen zu Beginn stelle. Du musst das Erste sagen, was dir in den Kopf kommt. Was verbindest du mit Island?
Boah, ja, das, da explodiert mein Kopf, liebe Lara. Was verbinde ich mit Island? Das ist so viel. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb mich die Insel so inspiriert, weil das mich jeden Tag aufs Neue fasziniert und überrascht. Das ist natürlich zum einen die Natur, gell, die einen immer irgendwie überrascht. Also heute Abend waren wir gleich da unten beim Hafen. Und da war echt der Pegel des Meeres war sehr hoch. Das war so eine richtig tolle Flut. Die Schiffe, die waren fast oben beim Gehsteig. Das war echt cool. Also das und spiegelblank, das war echt wieder mal ein Erlebnis, einfach zur Tür raus zu spazieren. Aber das ist halt meine neue Heimat, gell? Und da fühle ich mich auch irgendwie wohl. Und zugleich immer noch fasziniert. Also das ist ein bisschen Island oder das verbinde ich mit Island, dieses Fasziniertsein, dieses ständige Staunen irgendwie.
Ah, das ist so schön gesagt. Es hat auch tatsächlich noch nie, ich habe noch nie zweimal die gleiche Antwort jetzt bekommen auf die Frage.
Ah ja.
So individuell ist das tatsächlich.
Ja, genau.
Und ihr wohnt in Reykjavik, richtig? Du
ja.
warst am Hafen in Reykjavik.
Genau, genau.
Für alle, die dich vielleicht nicht kennen, müssen wir, glaube ich, trotzdem mal kurz sagen, wer du bist. Aber damit du das nicht zum 101. Mal machen musst, stelle ich dich schnell in 5 Sätzen vor und du nickst es dann nur ab oder ergänzt gegebenenfalls noch, wenn du was ergänzen möchtest. Ist das okay?
Ja, das ist gut.
Gut, also. Du hast von deiner Patentante zum 16. Geburtstag eine Reise in ein europäisches Land deiner Wahl bekommen und hast dich damals, 1997, für Island entschieden. 2003, 2004 bist du dann für ein ganzes Jahr gekommen, um zu schauen, ob du den Winter hier aushältst. Das ist auch sowieso so ein Ding, was ich allen empfehle, die nach Island auswandern möchten, wenn sich das jobtechnisch machen lässt, erstmal einen ganzen Winter hier mitzunehmen. So, dann war dir eigentlich klar, dass du nach Island auswandern willst. Du musstest aber erst noch ein paar Verpflichtungen nachgehen, zum Beispiel Ausbildung, Zivildienst etc. Und seit 2007 bist du fest in Island und hast sogar auch mittlerweile die isländische Staatsbürgerschaft. Du hast in Island bereits diverse Jobs gemacht, auf die wir auch gerne zu sprechen kommen können noch. Aber hauptsächlich bist du jetzt Schriftsteller und die Bücher Am Tisch sitzt ein Soldat, In Küstennähe, Moosflüstern, Kallmann und Tell sind von dir. Und ganz frisch auf dem Markt ist die Kallmann-Fortsetzung Kallmann und der schlafende Berg. Passt das?
Das passt. Aber weißt du was? Ein kleiner Fehler, aber das habe ich mir selber zu verschulden. Ich habe oft erzählt, dass ich zum ersten Mal 97 hier war. Und dann später habe ich gemerkt, das war 96. Ich habe das irgendwie, das war ganz, ja, ich weiß gar nicht, wieso mir dieser Fehler unterlaufen ist. Und jetzt muss ich den überall korrigieren, aber spielt ja überhaupt keine Rolle eigentlich. Aber ja genau, das ist eigentlich das Einzige, was ich korrigieren würde hier.
Okay. Ich fliege ja in 2 Wochen nach Deutschland und ich werde mir dann definitiv Kallmann und der schlafende Berg holen. Und auch Am Tisch sitzt ein Soldat, das fehlt mir nämlich auch noch. Deine Bücher sind einfach ein rhetorischer Genuss.
Danke, danke, aber da muss ich doch mit dem Verlag reden. Die müssen dir so Bücher schicken, wenn wir schon diesen Podcast machen. Das ist doch selbstverständlich. Aber wo bist du denn in Deutschland? Hey, ich gehe auf Lesetour, ich bin dann auch da. Und,
wirklich, im Osten bin ich.
Im Osten, ja, nee, ich glaube, ich bin so ziemlich Region Frankfurt halt und dann Ruhr. Pott, Ruhrgebiet und Hamburg, aber nicht so, das ist nicht so Osten, oder?
Nee, ich bin noch östlicher.
Okay, schade.
Weißt du, dass auf Wikipedia steht, dass du in Island unter anderem als Knecht gearbeitet hast?
Ich habe geknechtet, ja, das stimmt.
Geknechtet wurdest du in Island.
Ja, aber das, ach, das war, weißt du, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und ich habe eine Hochbauzeichnerlehre gemacht in der Schweiz und so eine Zusatzausbildung zum Journalisten. Und dann, als ich nach Island wollte, ich habe mir das nicht zugetraut, dass ich das in Island könnte, wegen der Sprache. Also als Hochbauzeichner arbeiten oder sowieso nicht als Journalist. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich gehe doch einfach auf einen Bauernhof, das kann ich. Und da muss man nicht Isländisch können. Und da habe ich dann wirklich geknechtet. Mein Vater mag das Wort auch nicht, findet es abwertend. Und aber ich finde, es passt, weil ich habe ja keine Ausbildung zum Landwirten oder ich bin da eigentlich ja auch nicht professionell. Deshalb finde ich, das passt schon. Ich habe dann später gemerkt, dass ich durchaus als Hochbauzeichner hätte in Island arbeiten können. Die Hochbauzeichner-Ausbildung in der Schweiz, die ist auf sehr hohem Niveau, sage ich jetzt mal. Ich habe das erst später gemerkt, dass ich den Isländern eigentlich etwas hätte beibringen können. Aber das nur so im Spaß und mit einem Augenzwinkern gesagt, natürlich. Ich bin eigentlich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich wollte ja nicht ins Büro sitzen hier in Island. Ich wollte ja raus in die Natur. Ich bin ja in erster Linie mal wegen der Natur gekommen, gell? Und die kriegt man ab auf dem Bauernhof und deshalb hat es schon gepasst. Ich muss sagen, ist nicht so mein Beruf, aber so zum Anfang war das sehr gut und hat mich auch sehr inspiriert, hat mich vielleicht sogar zum Schreiben inspiriert letztendlich. Ich war sehr einsam auf diesem Bauernhof und der Winter war sehr lang und und ich war ja ziemlich weit weg von allem und so kam es mir zumindest vor. Die Abende waren lang. Also ich habe da angefangen zu schreiben und deshalb passt das schon.
Wo war denn dieser Bauernhof?
Das war der Bauernhof Nedre Hauls im Qualfjörður. Also eigentlich bloß 50 Minuten hier von der Stadt entfernt. Und das ist einer der ganz wenigen biologischen Bauernhöfe, die es in Island gibt. Ich glaube, es ist noch immer einer von drei Milchbetrieben, die biologisch Milch produzieren. Und dieser Bauernhof, der hat, als ich da hingekommen bin, 2003, hat der gerade die Molkerei eröffnet, Biobu, also das biologische Joghurt, das hier hergestellt wird. Die Milch, die kommt da von diesem Bauernhof. Und später habe ich dann auch noch in der Molkerei gearbeitet. Das war auch toll. Das nur so nebenbei.
Ich habe aber gelesen, dass als du auf einem Bauernhof aufgewachsen bist, dass dir das keinen Spaß gemacht hat. Stimmt das, was ich da gelesen habe?
Ja, das, also ich meine, weißt du, ja, natürlich, das stimmt. Also, wir müssen halt arbeiten.
Ja, und ich frage das nämlich, weil mein Mann ja auch ein Farmerssohn ist und der auch mir erzählt hat, dass er das so gehasst hat früher, weil
Ja.
halt ständig was zu tun war und du musst immer draußen irgendeinen scheiß Zaun flicken oder sowas. Also ja, das fand er auch nicht cool.
Ja, das ist ähnlich. Ich fand's nicht cool, ich habe das gehasst, aber ich würde es trotzdem nicht missen wollen. Also ich bin auch froh um die Erfahrung, die ich da natürlich gemacht habe. Und diese Arbeit schon als Kind, ich meine, man lernt halt schon sehr viel. Ich finde das irgendwie auch bereichernd, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Aber natürlich wäre ich doch lieber in den Sommerferien mit meinen Freunden in der Party gewesen oder im Schwimmbad und nicht irgendwo auf der Alp am Rinder zählen und Kühe melken oder so. Aber naja, es sind trotzdem Erinnerungen, die bleiben. Und die sind halt fürs Leben, gell? Und die kann ich dann auch literarisch später jetzt verwerten. Also ich bin auch froh irgendwie um diese Zeit.
Welche Jobs hast du noch so gemacht in Island?
Ich hätte eigentlich ein Jahr auf dem Bauernhof bleiben wollen, aber das hat mich dann doch zu langweilen begonnen. Da bin ich in eine Gärtnerei gegangen, in ein Gewächshaus in Löygerhaus. Und die war auch biologisch übrigens. Das war sehr, sehr toll. Das war eine so schöne Arbeit. Das hat mir richtig gut gefallen. In diesen Gewächshäusern, das kennst du auch, da ist immer Sommer. Da kann man im T-Shirt arbeiten und das riecht gut und man hat die Musik, die man möchte. Aber war halt sehr schlecht bezahlt und auch irgendwie, man ist halt ziemlich abseits. Ich bin dann nach Ísafjörður gezogen. Ich wollte mal ein bisschen in die Gesellschaft, habe da sofort eine Anstellung bekommen im Edinburgher Hus. Das war so ein Restaurant, Bar, Café, Club. Und da habe ich gearbeitet. Das war auch toll. Da habe ich gekellnert und in der Küche geholfen und so. Das war wirklich super. Tolle Zeit. Da hatte ich dann eine Freundin, die war von da und die wollte unbedingt in die Stadt ziehen. Und ich habe das irgendwie verstanden. Ich konnte das nachvollziehen, dass sie weg wollte aus den Westfjorden, weil sie da aufgewachsen war. Obwohl es mir eigentlich gefallen hat, es hat mir echt gut gefallen in Ísafjörður, bin ich dann mitgezogen. Also wir sind dann zusammen nach Reykjavík. Und haben uns kurz darauf dann getrennt. Aber dann war ich halt in Reykjavík, was ich überhaupt nicht gewollt hatte. Aber ich habe dann doch gemerkt, doch, hier sind die Job-Opportunities, die sind halt schon viel besser. Also da bin ich dann in die Molkerei, da habe ich dann auch mit Jugendlichen in diesem Freizeit- oder nach der Schule-Programm gearbeitet. Ich bin dann in eine Jugendherberge gekommen. Das hat mir dann sehr gut gefallen. Da habe ich dann so meine ersten Versuche mit dem Tourismus gemacht. Es gibt ja drei Jugendherbergen in Reykjavík. Ich habe dann in eine andere gewechselt, von City Hostel ins Downtown Hostel. Habe dann eine Ausbildung gemacht zum Reiseleiter hier in Kopparwoger. Und das war dann schon, da sind wir jetzt schon 2015, 2016 und habe dann sofort angefangen, als Reiseleiter zu arbeiten und Touristen übers Land zu führen. Und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und das hat,
Wirklich.
ja, das war super. Aber alles, was ich dir jetzt erzählt habe, immer in Kombination mit Schreiben, gell? Und immer ein bisschen mehr schreiben. Also das Schreiben wird immer wichtiger und nimmt immer mehr Platz ein. Und diese Arbeiten, die ich dann später gemacht habe, die waren sehr ideal dafür. Also Hostel-Rezeption, da habe ich die Abendschichten gemacht. Dann konnte ich am Tag konnte ich recht gut arbeiten oder ich habe manchmal auch Nachtschichten. Genau, das kann man dann sehr gut kombinieren mit Schreiben oder beim Reiseleiten. Weißt du, die Nordlichttouren, die sind dann abends oder spätabends und sind sehr gut bezahlt. Und da kann man eigentlich tagsüber recht gut schreiben dann. Also so war das. Und dann kam natürlich Corona. Da habe ich noch eine Gruppe dann zum Flughafen gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, war das im März 20 oder so. Und da sind wir zurückgefahren in die Stadt. Und der Buschauffeur und ich, wir haben uns so angeschaut und wir haben gewusst, jetzt ist wahrscheinlich Schluss. Und tatsächlich wurden alle Reisen abgesagt. Und ich war arbeitslos. Das heißt, ich habe mich dann einfach entschlossen, alles aufs Schreiben zu setzen. Und kurz darauf erschien Kallmann. Und der rettete mich. Der rettete mich durch die Pandemie. Und seit Kallmann kann ich knapp vom Schreiben leben und muss nicht mehr Reiseleitungen machen, obwohl ich es ein bisschen vermisse, ehrlich gesagt.
Also es gibt auch ein paar Follower, die mir geschrieben hatten, als ich zum Beispiel über Kallmann gesprochen hatte auf Instagram, die gesagt haben, dass du ihr Reiseleiter warst und du hast es ganz toll gemacht.
Ah, oh, so schön. Ja, das höre ich gern. Ja, das war wirklich, weil ich halt das Land auch so lieb, gell, ist es so einfach, das irgendwie weiterzugeben.
Aber der Bedarf ist ja auch da. Selbst wenn du jetzt sagen würdest, ich mache das einmal im Monat oder so, du kannst ja wahrscheinlich die Bedingungen stellen. Es ist ja so eine große Nachfrage
Ja,
nach
genau. Und ich habe
Guides
jetzt,
und
ich, stimmt, ich habe jetzt immer Nein gesagt, also wann immer man mich angefragt hat. Aber ich spiele jetzt mit dem Gedanken, dass ich mal wieder Ja sagen sollte und einfach mal eine Gruppe nehmen sollte. Aber ich hatte halt bis jetzt so viel zu tun gehabt. Und ich, wie gesagt, muss wieder auf Lesereise gehen, also muss in Anführungszeichen. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Und ich mag auch nicht zu lange weg sein von der Familie. Also die Lesereisen, die haben jetzt Vorrang.
du hast auch eine isländische Partnerin. Seid ihr verheiratet?
Ja, wir sind verheiratet, ja. Seid
Habt ihr in Island?
ihr auch verheiratet?
Wir sind auch verheiratet, ja.
Ja, schön.
Habt ihr in Island oder in der Schweiz geheiratet?
In Island. Ja, ganz klein,
Den
nichts Großes, ganz bescheiden.
okay, weil ich wollte nämlich fragen, das ist schon mein erster letzter Punkt, mit isländischen Hochzeiten. Die machen da eigentlich so ein Tamtam drum, ne? Das ist
Nein.
alles sehr pragmatisch und ja, heiraten wir halt und ach, da können wir doch auch einfach die Dosen, die Cola-Dosen auf den Tisch stellen.
Ja, also bei uns war das wirklich, weißt du, wir haben erst vor ein bisschen mehr als 2 Jahren geheiratet. Also das war, wir sind eigentlich Spätsünder so gesehen und haben vielleicht auch deswegen irgendwie kein großes Tamtam gemacht, Corona und so auch noch. Ja, vielleicht auch ein bisschen knapp bei Kasse, gell? Man mag da nicht zu viele Leute irgendwie auch einladen, aber und wir sind so, das ist ganz schlimm, aber wir sagen immer, ja, wir machen dann später mal was Großes, was weißt du, sind irgendwie in eine neue Wohnung gezogen, ja, machen wir eine Party, ja, jetzt geht's gerade nicht, wir machen das später oder so. Oder man wird 40 Große Party, nein, das ist ungünstig, wir machen das später. Also irgendwann lasse ich mal eine riesige Fete steigen.
Und redest du mit deiner Partnerin Isländisch, ne? Habe ich gehört.
Ja, das stimmt. Wo hast du das gehört? Hast du reingehört oder wieso weißt du das?
Ja, bei euch zu Hause. Ich wollte mich auf das Gespräch vorbereiten und
Ach so, deshalb
auf
musste
euch.
ich das Mikrofon schon früher einschalten. Jetzt verstehe ich.
Nein, ich habe das in einer anderen Podcast-Folge gehört.
Ach so, ja, okay.
Wie ist das mit euren Kindern? Sind die dann, erzählt ihr rein isländisch oder?
Also mit den Kindern, ich rede mit denen Schweizerdeutsch. Und die verstehen das wirklich gut, aber die reden halt vor allem Isländisch. Die antworten fast nur Isländisch. Aber wenn wir manchmal in die Schweiz gehen, und das machen wir natürlich so oft wie irgendwie möglich, manchmal auch ein bisschen länger, dann dauert es nicht lange, bis die wieder einen Schritt nach vorne, einen Gump nach vorne gemacht haben und wieder mehr Schweizerdeutsch reden. Aber es ist schon schwer. Ich merke schon, dass die Leute sagen immer, dass die Kinder, die lernen das von allein, das geht so einfach und die saugen das einfach so auf, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich reg mich immer so auf. Die Kinder, die müssen auch für diese Sprache und das Erlernen dieser Sprache müssen sie auch sich Mühe geben und dafür arbeiten. Und wenn sie es nicht brauchen, wirklich, oder die wissen, dass ich sie verstehe auf Isländisch, dann geben sie Antwort auf Isländisch und dann geht es auch nicht so vorwärts mit dem Schweizerdeutsch. Aber wenn sie mit den Großeltern zum Beispiel kommunizieren in der Schweiz und die verstehen halt nicht, wenn die sagen, dass sie ein Eis wollen oder so, dann müssen sie Schweizerdeutsch reden und plötzlich können sie es dann und sie geben sich Mühe und strengen sich an. Aber es ist schon, ich mache viel mit ihnen auf Schweizerdeutsch. Ich lese Bilderbücher vor, oder auch Hochdeutsch. Also ich stelle zum Beispiel auf Netflix oder in Disney Plus, stelle ich auf Hochdeutsch ein, damit sie das auch ins Ohr kriegen. Und da muss man schon dranbleiben. Wie ist es bei dir? Du hast aber noch.
Ein Kind. Und mir ist das ganz wichtig, dass das auch Deutsch lernt.
Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht
Wir haben
nur,
aber
ja.
kein wirkliches System. Also ich rede halt Deutsch mit dem Kind und mein Mann Isländisch. Und ja, ansonsten, wir versuchen das einfach so durchzuziehen und hoffen, dass das klappt.
Ja, unbedingt. Also abgesehen davon, ob das Kind jetzt oder wie schnell das dann auch Hochdeutsch spricht. Aber ich habe das irgendwo mal gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, aber wie wichtig es ist, dass man in der Muttersprache mit seinem eigenen Kind redet. Weil das ist ja, wie gesagt, die Muttersprache. Dass man nicht von Beginn an schon fast eine Sprachbarriere hat und in einer Fremdsprache mit seinem Kind spricht, das ist eigentlich gar nicht gut. Also das sollte man nicht, habe ich mal gehört.
Ja, bei mir ist ja auch nicht so, dass mein Isländisch jetzt auf dem Level ist, dass das so unsere Haussprache sein könnte. Bei mir ist auch eher so, dass ich immer mehr verstehe, aber ich kann jetzt tatsächlich noch nicht so jede Konversation mit meinem Mann auf Isländisch führen. Aber ich bin auch gerade wieder dabei, das so zu intensivieren. Ich habe aktuell jetzt Privatstunden, das bringt mir halt einfach am meisten, weil das Vokabular halt schon da ist. Das Vokabular habe ich schon so aufgeschnappt über die Jahre, aber die Grammatik halt gar nicht. Und ich brauche da irgendwie so ein bisschen jemanden, der mich auf den richtigen Weg bringt dahingehend. Und ich will halt auch auf keinen Fall, dass mein Kind sich irgendwann schämen muss, dass ich die Sprache hier nicht spreche oder so, ne? Also das soll schon weitestgehend da sein. Und ich will auch nicht, dass die eine Geheimsprache entwickeln und so.
Also
Aber ja.
das Kind wird sich ganz bestimmt schämen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber das ist auch schön.
Ja.
Und das finde ich auch wichtig. Und ich bin da auch immer ganz irgendwie stolz auch ein bisschen, wenn ich in die Schule gehe und irgendwie den Kleinen abhole oder so und dann sage ich allen Hallo und unterhalte mich mit den Kids und so und die merken natürlich schnell, dass ich gewisse, ja, dass ich mit der Grammatik noch Mühe habe oder etwas falsch beuge oder so. Und das finden die dann auch witzig, aber ich versuche das dann so ein bisschen ins Positive zu drehen, oder? Dass man halt, dass das eine zweite Sprache ist, die man hier spricht. Und das ist ja eigentlich ein etwas, worauf man stolz sein kann und stolz sein soll. Also ich merke dann schon, dass meine Kinder manchmal sich etwas schämen oder so, aber die müssen das lernen, dass man auch Fehler machen darf. Kopf nochmal. Das stört mich so. Ich ärgere mich an mir selber, weil ich habe mich für Jahre habe ich mich nicht getraut, Isländisch zu reden, weil ich keine Fehler machen wollte oder weil ich wusste, ich kann es nicht gut genug. Und heute kann ich es immer noch nicht perfekt, aber inzwischen ist es mir egal. Und ich rede halt mit meinen Fehlern.
An dem Punkt bin ich noch nicht.
Nein, aber ich kann dir empfehlen, dass du so früh wie möglich, ja, einfach keine Hemmungen, die deine Hemmungen ablegst und einfach drauf losquasselst. Das funktioniert.
Wie hast du denn eigentlich Isländisch gelernt? Weil du hast ja die isländische Staatsbürgerschaft, da muss man ja auch auf einem fortgeschrittenen Level sein, was Isländisch angeht.
Nicht wirklich. Nee, dieser Test war sehr einfach. Ja, also an dem scheitert man nicht. Das war wirklich auch süß. Dieser Sprachtest, ich weiß noch gut, wir waren da in einem Schulzimmer und zwei Frauen haben den mit uns gemacht. Da waren natürlich ganz viele Polen auch dabei. Und ich habe sehr schnell gemerkt, ich gehöre zu der Gruppe, die kann schon viel besser Isländisch und habe den Test bekommen und das war alles ganz einfach. Wie sagt man, Multiple Choice Antworten und so. Und die haben so süß uns geholfen. Also da gab es einige, die hatten wirklich Probleme mit den Fragen. Und die Leiterinnen, die sind dann gekommen und haben denen so ein bisschen geholfen. Und ja, vielleicht könnte das hier so. Ich fand das so nett. Die wollten einfach, dass alle diesen Test bestehen, dass niemand durchfällt. Und das haben die auch gesagt. Weißt du, fand ich so nett. Wir möchten, dass ihr alle diesen Test besteht. Und ich glaube, alle haben diesen Test bestanden.
Warum hattest du dich dafür entschieden, die isländische Staatsbürgerschaft annehmen zu wollen?
Das hat vor allem einen Grund. Meine Eltern, die haben sich in den späten 60er Jahren in Australien kennengelernt, also beide Schweizer und die sind da ausgewandert damals. Da hat es Leute gebraucht in Australien. Mein Vater hat auf einer Farm gearbeitet, meine Mutter war Krankenschwester und die haben sich kennengelernt und verliebt. Und damals, die waren etwa 5 Jahre, waren die in Australien. Und damals hätten die Staatsbürgerschaft annehmen können, einfach so. Und die haben sich das überlegt und haben sich gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Weil die konnten so ohne weiteres ins Land einreisen. Das war überhaupt kein Problem. Also haben sie Australien verlassen, als sie eine Familie gründeten. Die wollten die Familie in der Schweiz aufziehen. Und Jahre später natürlich hat sich das geändert. Und dieses Einwandern nach Australien ist viel schwieriger geworden. Meine Geschwister, ich habe 4 Geschwister, die sind alle älter, die sind alle außer einer in Australien gewesen für längere Zeit und mussten aber nach einer gewissen Zeit immer wieder aus dem Land raus, um das Visa zu erneuern oder so. Und das ist einfach so ein Problem heute. Und wir ärgern uns noch immer heute, dass unsere Eltern diese Staatsbürgerschaft nicht einfach angenommen haben. Und mit diesem Grundwissen bin ich nach Island und habe mir ge immer gesagt, wenn ich die Chance habe, dann packe ich die, weil du weißt nie, wie sich das ändern wird. Das wird dann irgendwann mal schwieriger werden und es wird mehr Hindernisse geben und ich weiß nicht was. Und deshalb habe ich das dann sofort gemacht, als ich alle Bedingungen eigentlich erfüllte. Aber ich muss sagen, es freut mich sowieso, dass ich auch an die Parlamentswahlen gehen kann und so. Aber ehrlich gesagt hat sich nicht viel verändert. Ich fühle mich noch immer wie ein Schweizer in Island.
Ja,
Ja.
aber eine wirklich interessante Geschichte, weil ich das auch mit dem oder unter dem Aspekt noch nie so betrachtet habe, weil ich jetzt halt auch noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt habe, die isländische Staatsbürgerschaft anzunehmen, weil ich mich auch überhaupt nicht isländisch fühle so. Also einen isländischen Pass dann zu haben, das fühlt sich komplett komisch an für mich. Und ich glaube auch nicht, dass es mir jetzt irgendwelche Vorteile bringen würde, weil ich ja alles hier machen kann mit meinem deutschen Pass. Aber ja, wir wissen nicht, wie es in 20 Jahren ist. Also darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist ein guter Gedankenanstoß.
Ja, genau, das ist wirklich so, wie du sagst. Ich habe eigentlich keine besonderen Vorteile und ich schaue meinen isländischen Pass an und ich denke so, ist nicht meine Farbe, aber irgendwie ein bisschen stolz ist man halt schon auch drauf und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen wichtig, weil ich mich ja als Schriftsteller versuche und auch in Island möchte wahrgenommen werden und in der isländischen Literaturszene. Und wenn mir dann vorgeworfen wird, ja, irgendwie ausländische Literatur oder so, dann kann ich immer meinen Pass zücken und sagen, hey, schaut mal, auch ein Isländer hier. Also das Isländersein ist heute auch ein bisschen farbiger und vielschichtiger als früher. Und vielleicht, ja, vielleicht musst du das auch deswegen dann machen, sobald du kannst, sobald du alle Anforderungen erfüllst, weil du eben auch dazugehörst und eben auch Teil dieses Landes jetzt bist. Ist doch so, oder nicht?
Wahrscheinlich schon. Aber mit deinem Namen verrätst du dich ja trotzdem.
Ja, absolut, absolut. Und ich habe mir schon auch überlegt, ob ich den mal ändern sollte. Ein Kumpel von mir hat das gemacht. Ein Kumpel, ein guter Freund. Der hat sich einen isländischen Namen zugelegt, als er die Staatsbürgerschaft bekommen hat. Und das hat echt viele Probleme gegeben dann in der Schweiz, weil da musste er da den Namen irgendwie auch registrieren lassen und so. Aber
Was ist dein isländischer Name?
was für ein isländischer Name?
Ja, würdest du den irgendwie anlehnen an deinen eigentlichen Namen oder würdest du dann was ganz anderes wählen?
Wenn ich das bei mir machen würde, meinst du jetzt?
Mhm.
Ja, ich denke schon, dass ich meinen Vater erwähnen würde. Der heißt Hermann und Hermannsson wäre schon mal nicht schlecht.
Wenn wir nochmal auf das Thema Isländisch zurückgehen, wenn du dein Leben in Island vergleichst, als du noch kein Isländisch gesprochen hast, versus als du dann Gespräche mitverfolgen konntest und teilnehmen konntest, war das so ein Türöffner in die isländische Gesellschaft?
Also ich denke, der Türöffner war vor allem die isländische Partnerin. Auch ohne die Sprache beherrschen zu können, mit einer isländischen Freundin, da wird einem natürlich die Tür weit aufgemacht, in die Familie hinein, in die Tradition der Familie, der Gesellschaft. Ich fand, da gehörte ich, da fand ich den Zugang zur isländischen Nation. Weniger über die Sprache, muss ich ehrlich sagen, aber natürlich schon auch über die Sprache. Für mich eher vielleicht so ein bisschen ein Reality-Check. Also als ich noch überhaupt nicht isländisch sprach, da auf dem Bauernhof und im Gewächshaus, das war einfach eine total entspannte Zeit, die ich auch sehr genossen habe und die ich auch sehr inspirierend fand. Das Weltgeschehen und das lokale Geschehen, das ging irgendwie an mir vorbei. Und meine Welt wurde sehr klein und wie gesagt, so ein bisschen auf die Natur bezogen. Und ich habe schon mitgekriegt, wie der Bauer da vor dem Fernseher stand, zu den Abendnachrichten und geschumpfen hat und mir auch mal etwas, das eine oder andere versucht hat zu erklären. Und dann mit der Zeit habe ich das dann zu verstehen begonnen und die Isländer besser verstanden und mich angefangen für Politik und so zu interessieren. Und als dann die Bandenkrise da 2008 war, da habe ich dann doch mitgekriegt, was hier eigentlich abgeht auf dieser Insel und habe dann zu verstehen begonnen, dass die Isländer überhaupt nicht so perfekt und toll sind, wie ich immer geglaubt habe, sondern dass das einfach nur Menschen sind, ganz normal. Also ich habe die Schweiz auch ein bisschen gerne verlassen, weil die Schweiz ist konservativ und das hat mich gestört. Ich habe den Militärdienst verweigert und so. Also ich habe mich da in Island vielleicht auch deshalb sofort sehr wohl gefühlt, aber habe dann gemerkt, ach, die Isländer, die sind eigentlich genauso wie wahrscheinlich alle Menschen auf der ganzen Welt.
Wo Menschen sind, da wird gemenschelt.
Absolut, ja, absolut. Und das war natürlich irgendwie auch ein Schock, also dass Isländer auch konservativ sind und auch rassistisch sein können und auch ihre Natur kaputt machen und so, dass die Politik völlig verfilzt ist mit der Wirtschaft. Das ärgert mich, aber gleichzeitig freut es mich auch, weil ich ehrlich gesagt möchte, dass die Isländer oder das Land, in dem ich lebe, dass da auch Menschen sind und dass es da auch menschelt. Weil das sind dann halt, ja, das ist dann halt die Realität, die ich auch suche, gell? Und ich natürlich auch beschreibe, beispielsweise in meinen Büchern oder als Journalist, manchmal schreibe ich journalistische Texte. Und dann will ich das natürlich auch und dann finde ich das auch spannend. Und das macht dann auch eine Nation wirklich aus, also dass sie auch ihre Fehler hat.
Du suchst jetzt die Realität, aber ich glaube, dass das für manche dann so eine richtige Realitätsklatsche sein kann, weil Island ja so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland so gehypt wird und auch so extrem romantisiert wird. Und ja, die Isländer, das ist ja so eine kleine Nation und da haben die sich doch alle gern und die haben doch so schön zusammengestanden und Hu gemacht zur
Ja.
WM, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es wird so extrem gelästert, auch hinterrücks. Also die sind nicht alle Freunde.
Absolut, ja. Das ist wirklich so. Ja, vielleicht muss man das tatsächlich ein bisschen mögen. Also das glaube ich, dass man kann ein bisschen daran zerbrechen oder also ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht zu oft die Abendnachrichten gucke, oder dass ich mich manchmal auch ein bisschen darüber stelle oder versuche einen Schritt zurück, rückwärts zu machen. Island ist in gewissen Bereichen hintendrein, in anderen Bereichen sind sie weit voraus. Ich finde, das hebt es dann wieder so ein bisschen auf, wenn ich jetzt mal die Gleichberechtigung anspreche. Ich finde, da sind sie weiter jetzt zum Beispiel als die SchweizerInnen. Und das freut mich dann wieder. Also es gibt, das darf man dann natürlich auch nicht vergessen, dass die dann wirklich in gewissen Bereichen vorbildlich sind und dass man froh ist, dass man hier ist. Island hat keine Armee. Ich finde das wunderschön, keine Militärdienstpflicht. Aber klar, natürlich, dann gibt es auch andere Beispiele, die dann nicht so vorbildlich sind. Wie gesagt, ein ganz normales Land.
Ja, und auch manche Themen werden auch im Ausland so hochgehoben, wie das Thema Gleichberechtigung, als wäre das hier jetzt alles schon, als hätten wir die Gleichberechtigung erreicht. Das ist ja aber auch noch nicht der Fall. Ich kann auch nicht sagen, Island ist der Einäugige unter den Blinden, weil ein bisschen besser ist es dann schon, als nur der Einäugige unter den Blinden zu sein. Aber auch da ist eben noch sehr viel Luft nach oben. Na?
Absolut, ja.
Und dann gibt es auch so ein paar Themen, wo ich schon auch so eine gewisse Doppelmoral manchmal feststelle. Wir lieben unsere Natur in Island, wir schätzen unsere Natur, unsere tollen Gletscher, lalala, aber wir fahren jede Strecke mit dem Auto, die länger ist als unser Auto.
Sehr schön gesagt, ja.
Ich hab, und wenn wir Milch holen gehen im Supermarkt, dann lassen wir das Auto auch einfach direkt an.
Ich habe das in meinem neuen Kalman, habe ich das drin. Das Auto brummt so schön vor sich hin, vor dem Laden, weil die Elinborg einkaufen geht. Und mich hat tatsächlich jemand gefragt, ich habe eine E-Mail bekommen, stimmt das wirklich, lassen die das Auto einfach an vor dem Laden? Und das ist wirklich noch immer so. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat sich verbessert. Also auch das war früher, fand ich viel schlimmer. Das sieht man viel seltener. Und man sieht es eigentlich nur noch auf dem Land. Ja, doch manchmal auch in Reykjavik, aber es ist vor allem etwas, dass man auf dem, ja, da wo du lebst, Lara.
Da wo ja. Ist das schon sehr verbreitet. Und in Reykjavik, da fahren ja jetzt auch sehr viel mehr Leute Tesla. Deswegen ist das auch okay, wenn die den laufen lassen.
Ja, genau. Genau, die sind jetzt alle total naturfreundlich und haben als Dritt- oder Viertauto haben sie noch einen Tesla.
Ja, genau. Und auch so dieses Thema Tourismus. Wir verdienen schon gerne Geld alle am Tourismus, aber es sind ja viel zu viele Touristen und die ganzen ausländischen Arbeitskräfte und unsere isländische Sprache geht flöten. Das ist auch so ein bisschen eine Doppelmoral.
Ja, das finde ich eine ganz spannende Sache mit dem Tourismus, den man inzwischen vielleicht auch Massentourismus nennen kann. Aber ich finde das total spannend, weil ich vielleicht auch im Tourismus gearbeitet habe, mag ich Touristen sehr. Also ich bin natürlich auch froh, dass die kommen und dass ich dafür eine Zeit lang mein Geld habe verdienen können und vielleicht auch in Zukunft mal wieder werde. Und man sieht halt, dass das relativ schlecht verteilt wird. Die landen in Keflavík und dann gibt es nur eine Möglichkeit, das ist Reykjavík. Und von da geht es dann zum Golden Circle oder zur Südküste. Und das staut sich dann halt. Dann gibt es halt tatsächlich ein paar Orte, wo es zu viele Leute, zu viele Touristen hat. Aber das Land ist so riesig, das verliert sich dann so schnell, dass ich denke, ja, man müsste das wirklich ein bisschen besser koordinieren mit diesen Touristen, mit den Kreuzfahrtschiffen vielleicht auch ein bisschen mal gründlich unter die Lupe nehmen, wie man das besser verteilen könnte.
Ich kann mich ja nicht ganz rausnehmen, weil ich ja auch mit Tourismus Geld verdiene und weil wir Unterkünfte haben. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mir manchmal eine Obergrenze vielleicht wünschen würde an Touristen in Island pro Jahr. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
Ich fände eine Obergrenze gut, einfach an den, weißt du, zum Beispiel in den Nationalparks oder Renisfjara Beach oder Þingvellir, weißt du, oder Geysir, dass man da einfach eine Obergrenze macht.
Ja? Wenn wir im Land sind, kannst du, glaube ich, das schlecht mit Obergrenzen an einzelnen Orten machen. Ich glaube, man kann eher eine Obergrenze an Einreisen festlegen. Oder das, ne, dass man sagt, mehr als 2,5 Millionen Touristen im Jahr schaffen wir nicht.
Ich weiß nicht. Es ist verflixt. Schau mal, ich bin jetzt nicht mehr sicher genau, was die Zahlen sind, aber sagen wir mal, Venedig hat irgendwo 20 Millionen Touristen pro Jahr. Und das ist eine Stadt. Und Island hat etwas über 2 Millionen. Müsste eigentlich machbar sein. Und wenn man jetzt mal in den Westfjorden rumfährt oder in den Ostfjorden oder nach Røverhøpen hochfährt, wo der Kalman spielt, dann sind da keine oder sehr wenig Touristen. Also irgendwie müsste man das besser verteilen, zum Beispiel, indem man anbieten würde, okay, es müsste mich mal jemand fragen hier, aber schön, dass wir das jetzt mal besprechen können. Ich habe nämlich die Lösung, die perfekte Lösung für Islands Touristenproblem. Der Inlandflughafen, der ist hier in der Innenstadt in Reykjavik. Das ist ja an sich schon absurd. Der ist in 101 Reykjavik, haben wir den Inlandflughafen. Der müsste natürlich in Keflavik sein beim internationalen Flughafen, dass man da landen kann, in den nächsten Flieger steigen kann, rüber nach Egilsstaðir oder Akureyri oder Ísafjörður fliegt, ohne dass man sich da in Reykjavik anstaut. Man hat zwar schon Versuche gemacht, die Leute direkt nach Akureyri zu fliegen, das scheitert irgendwie immer, was ich komisch finde. Vielleicht müsste Island Tourismus da mal eine Aktion starten und
ich glaube auch, das ist dann eine Vermarktungssache, weil ich denke auch, wenn es mehrere Anlaufstellen geben würde, nicht nur Keflavík und Reykjavík, sondern wenn man halt auch auf genau der anderen Seite von der Insel vielleicht ankommen könnte.
Genau, ja.
Und die Touristenströme so ein bisschen auch dann entgegengesetzt lenken könnte. Das würde, glaube ich, schon vieles entspannen. Aber ich rede vielleicht auch so arrogant, dass ich mir eine Obergrenze wünschen würde, weil ich wüsste, dass wir hier trotzdem noch genug abbekommen würden vom Kuchen. Das ist natürlich in anderen Regionen dann anders.
Ja, genau. Also dann sagst du eine Obergrenze und dann sagen die in Røverhøpp, hey, hallo, wir haben 5 Touristen pro Jahr. Wir möchten gerne mehr.
Ja.
Ja. In den Westfjorden kämpft man ja auch immer ein bisschen um die Leute. Die sind froh um diese Kreuzfahrtschiffe. Das bringt doch ziemlich viel Geld ein. Die bezahlen da Hafengebühren und so.
Bin ich auch froh, dass du das mal ansprichst, weil Kreuzfahrtschiffe ja per se immer verteufelt werden. Ich habe ja mal eine Zeit lang auf einem gearbeitet.
Ah, echt? Oh, wow.
Und das Ding ist, dass auch da muss das gesteuert werden, ne? Aber wenn sich Leute aufregen, gibt es ja auch isländische Influencer, die sich dagegen aussprechen, dass dann zum Beispiel in Siglufjörður im Norden, ganz kleiner Ort, da Kreuzfahrtschiffe anlegen und den Ort überströmen und dann halt aber wieder aufs Schiff gehen und wegfahren und da kein Geld lassen, weil sie keine Unterkünfte buchen, weil sie vielleicht auf dem Schiff essen und so. Aber es stimmt ja nicht, dass da kein Geld gelassen wird, weil ja die Schiffe extrem viel Hafengebühr zahlen. Mhm. Und ich denke mal so, wenn die Schiffe nicht gewünscht wären, dann liegt es doch an der Gemeinde zu sagen, nee, machen wir nicht mehr.
Ja, das ist genau so. Und ich habe das erlebt. Ich habe Touren gemacht für ein Unternehmen in den Ostfjorden. Die haben da auch diese Schiffe bekommen. Und das Busunternehmen hat diese Tagestouren dann organisiert. Und Eskifjörður, die sind da zu Hause. Und dieses Busunternehmen, das chauffiert auch die ArbeiterInnen zum Aluwerk, zur Aluminiumschmelze, macht die Schulbusse. Und im Sommer ist das dann ein tolles Geschäft, wenn keine Schule ist, mit diesen Kreuzfahrtschiffen und diesen Tagestouren. Und die leben von dem, also das ist ein Familienunternehmen, das sind dann vielleicht 5 Leute im Büro und dann hat es irgendwie 10 Busfahrer im Dorf und so. Und dann mit den Guides wird es knapp, deshalb musste ich da manchmal rüber. Aber das war schon sehr wichtig und das ist halt ein Familienunternehmen in einem kleinen Dorf. Und das ist einfach wichtig für so ein kleines Dorf. Und da würde ich jetzt nie sagen wollen, jetzt stellen wir das mit den Kreuzfahrtschiffen ab, weil dann haben die ein Problem. Das wäre dann auch schade. Also es gibt schon auch Leute, die wirklich davon profitieren.
Man ist immer geneigt, Sachen schwarz-weiß zu sehen und nicht so richtig dazwischen zu schauen.
Ja.
Auch gerade Kreuzfahrtschiffe, also warum schimpfen alle auf die Kreuzfahrtschiffe, nicht so sehr auf die Cargoschiffe? Davon gibt es viel mehr, aber die bringen ja irgendwie unser neues Handy und so und dann ist es voll okay.
Guter Punkt, ja.
Aber gerade bei Kreuzfahrtschiffen ist es ja auch so, die haben ja auch, oder die Reedereien, ein Interesse, umweltfreundlicher zu werden und sind da extrem Vorreiter in der Schifffahrt, weil die natürlich ja auch kein Interesse haben, sich selber abzuschaffen.
Genau.
Und es gibt so krasse Recycling-Systeme an Bord, Wasseraufbereitung. Das kann man an Land gar nicht machen, was die Schiffe für Techniken und Mechaniken haben. Also, naja, ich könnte mich da länger aufhalten bei dem Thema, aber ja, es ist eben, dass es manche Regionen tatsächlich davon profitieren.
Ja, also was ja ein großes Problem ist, ist die Verschmutzung jeweils in diesen Fjorden. Vor allem bei Windstille, oder wenn diese Schiffe dann so vor sich hin puffen, dann ist der Fjord plötzlich voller Abgase. Das geht natürlich überhaupt nicht, aber es gäbe die Möglichkeit, diese Schiffe anzuschließen ans Stromnetz, wenn die im Hafen liegen. Aber natürlich haben wir dafür noch nicht das System oder den genügenden Strom, das ist noch nicht da.
Die Kapazitäten, das haben wir hier im Dorf jetzt auch mit den Ladestationen für die E-Autos, dass wir jetzt gerade ganz viele Angebote haben für diese Ladestationen, dass die gebaut werden, aber wir hier nicht darauf ausgelegt sind mit dem Strom.
Ja,
Da kommt
genau.
ja vor Jahren keine Ahnung, dass es diesen Boom an E-Autos geben würde.
Ja.
Deswegen, das ist halt, das muss ich auch erstmal noch entwickeln oder nachgerüstet werden.
Ja, das ist irgendwie, es scheint träge zu sein, das ganze System, kurzsichtig, und das dauert, bis das kommt. Aber ich habe das Gefühl, das kommt in 5 oder 10 Jahren, werden diese Schiffe, werden die, da kommt eine mit dem Kabel und das wird da in die Steckdose gesteckt. Also das Kabel ist dann ziemlich dick, aber das müsste dann machbar sein. Also ich bin da auch ein bisschen, vielleicht zuversichtlicher als andere, muss ich ehrlich sagen. Mit dem Tourismus meine ich.
Es wird sich zeigen, aber alleine, dass es ganz lange gar keinen Minister für Tourismus gab, zeigt ja auch irgendwie, wie so der Stellenwert war.
Genau, ja, stimmt.
Aber weil du auch Venedig angesprochen hast, man will ja doch gar nicht, dass das hier wird wie in Venedig. Also ich meine, das ist doch absolut oberkrass in Venedig. Und ich habe einfach so ein bisschen Sorge, dass Island so an der Ursprünglichkeit verliert. Ich glaube, so ein Mallorca war doch 1960 auch noch relativ ursprünglich.
Du, ich habe die Erfahrung gemacht, also ich bin wie du. Ich finde das auch und ich erschrecke auch, wenn ich Orte besuche, die nicht mehr so sind, wie sie 1996 oder 2003 waren. Aber ich habe das festgestellt auf meinen Reiseleitungen, dass die, gab es immer welche, die waren schon mal da und die waren manchmal vor 30 Jahren. Und die sagen das dann auch immer gleich zu Beginn, ja, ich war schon mal hier und wir waren in den 80er Jahren schon mal und so. Immer ganz alte Menschen, gell? Und ich finde das immer sehr spannend, weil ich kann die dann auch fragen, wie das so war. Und die sind dann oft sehr schockiert und enttäuscht, dass sie ihr geliebtes Island nicht mehr vorfinden. Und in der Gruppe sind dann immer welche, die sind zum ersten Mal hier. Und die finden das einfach absolut toll. Und die nehmen diese Massen nicht wahr, es sei denn, da ist eine Riesenschlange vor der Toilette. Dann natürlich schon. Oder um etwas zu essen zu bekommen oder so. Das stört. Das stört natürlich alle, ist ganz klar. Aber wenn die jetzt so um diesen Geysir rumstehen und die realisieren dann überhaupt nicht, dass da vor ein paar Jahren noch fast niemand war, dass man so ein Geysir vor 15 Jahren fast alleine hat genießen können zu gewissen Tageszeiten oder Off-Season oder so. Aber für sie ist das dann wie normal, wenn die zum ersten Mal hier sind. Also das ist ein bisschen unser Problem, dass wir das Island kennengelernt haben mit weniger Touristen.
Ich war ja 2013 zum ersten Mal in Island und da war es so hier, dass, also in unserer Region, Ende September wurden die Bürgersteige hochgeklappt, da war Saisonende. Jetzt
Ja.
ist September Hochsaison.
Ja. Genau. Ja, das ist eine krasse Veränderung und mit der müssen wir irgendwie umgehen. Aber die zum ersten Mal kommen, die nehmen das überhaupt nicht so wahr. Oder das ist meine Erfahrung zumindest. Und dann fährt man weiter, weißt du, dann bist du da vielleicht in Wiek und so beim Einkaufszentrum und hat echt viele Leute und dann fährst du weiter. Zu Wiek raus, Richtung Osten, Und dann bist du plötzlich alleine auf der ganzen Welt. Und das spüren die Leute dann auch. Mensch, diese Einsamkeit hier, sagen sie dann und so. Und dann haben sie dieses Gefühl auch, das wir damals schon bekommen haben.
Würde mich noch interessieren, wenn du 2007 nach Island gezogen bist, wurdest du herzlich empfangen von den Isländern? Oder da war ja noch nicht so ein Ausländeraufkommen in Island wahrscheinlich. Da warst du ja doch noch ein Exot, oder?
Ja, ich hatte das Gefühl, ich wurde sehr herzlich empfangen. Also ich war natürlich, wie gesagt, auf dem Bauernhof war ich sehr willkommen. Ich bin manchmal in die Stadt gefahren zu meinem Freund, der den Namen gewechselt hat, und der hat eine Wege gewohnt. Die waren auch sehr lieb mit mir. Dann im Gewächshaus, die Familie, die war echt total süß. Das war super. Und dann in den Westfjorden, da fand ich wirklich, hier werde ich gebraucht. Also die Leute, die waren so froh, dass ich kam. Und also es war auch ein bisschen eine Zeit, wo die Leute wegzogen aus den Westfjorden. Und die waren dann froh, dass so ein junger Typ da leben möchte. Ich habe das sehr genossen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Es hat natürlich jetzt auch die Universität da oben, also es hat eigentlich recht viele ausländische junge Leute da oben. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich da gebraucht werde. Oh, machst du Sport oder so? Ja, Volleyball, sage ich. Ja, gut, dann wir brauchen jemanden im Volleyball, unbedingt musst du mitmachen und so. Also da war ich irgendwie, bekam ich sofort meinen Platz in der Dorfgesellschaft, und ich habe da gekellnert, und die Leute haben mich sehr, sehr schnell kennengelernt und haben darauf bestanden, mit mir Isländisch zu reden, damit ich das auch schneller lerne und so. Ich habe das gebraucht und ich habe das total genossen. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Das ist bestimmt schwieriger. Ich bin nicht mehr der einzige Schweizer jetzt, der hier rumstolpert, gell, oder schon gar nicht der einzige Ausländer. Ich fand es noch spannend auch, weil ich 2004 im Gewächshaus war, in Lögerhaus. Und in diesen Gewächshäusern hat es ganz viele Ausländer und Ausländerinnen, die da gearbeitet haben. Und aus allen möglichen europäischen Ländern. Und 2000, und danach bin ich für eine Weile in die Schweiz, wie du zu Beginn erwähnt hast. 2007 bin ich zurückgekommen und habe da wieder Fuß gefasst im Gewächshaus. Die Situation hatte sich völlig geändert. Da waren nur noch Polen in diesen Gewächshäusern. Alle Schweden und Dänen und die Deutschen, die waren alle verschwunden. Da waren nur noch Polen. Und das war einfach eine neue Situation. Und weil das nur noch eine Ausländergruppe war, da waren die eigentlich sehr in sich geschlossen. Ich wurde da eigentlich auch mit offenen Armen empfangen. Ich fand es auch total süß, wie diese polnische Community mich dann eingeladen hat, um Film zu schauen und Suppe zu essen und so. Das war eigentlich auch ganz nett. Aber ich bin dann tatsächlich weitergezogen in die Westfjorde danach, wo ich dann irgendwie mich versucht habe, oder hab in die isländische Gesellschaft habe integrieren wollen, sage ich mal.
Aber das klingt ja nach so einer Bilderbuch-Integration dann in den Westfjorden. Das ist ja das, was sich jeder wünscht eigentlich dann, wenn man auswandert, ne? Man kommt da hin und man wird so herzlich empfangen. Und jetzt habe ich aber, ich weiß natürlich nicht, wie es in den Westfjorden ist, aber ich weiß, wie es bei uns ist, dass die Isländer schon auch viel abgestumpfter sind gegenüber ausländischen Arbeitskräften. Also wenn ich es mit 2013 und 2023 vergleiche, ist es schon ein Riesenunterschied. Ich habe damals auch das Gefühl gehabt, dass irgendwie ein bisschen mehr Interesse auch so an meiner Person bestand. Und mittlerweile ist einfach auch so eine Fluktuation und so ein Kommen und Gehen. Man kann gar nicht mehr bei allen, die hier mal herkommen und mal kurz hier arbeiten, sagen, ach, das ist ja toll, dass du jetzt da bist. Erzähl mir bitte alles über dich. Komm, ich lade dich ein zum, weiß ich nicht, Soda-Blot oder was weiß ich. Ja, so nicht mehr. Und ich kann mich nicht mal rausnehmen, ne? Also immer neue Leute kennenzulernen, das erfordert ja auch sehr viel Energie oder man muss ja auch irgendwie geben oder Zeit investieren und dann gehen die Leute wieder. Und das will man ja vielleicht auch nicht immer und immer wieder so machen.
Ja, das kann ich unterschreiben. Also ich muss, das hat jetzt geklungen, als wäre ich total in diese isländische Community integriert. Aber das stimmt nicht. Also ich bin vor allem in die Familie meiner Frau integriert und ich habe einen sehr guten isländischen Freund nach all diesen Jahren. Und ich habe so zwei, drei, ja, recht gute Kumpels. Isländische. Aber die meisten meiner dicken Freunde hier in Island sind Ausländer.
Ja, ist bei mir ehrlich gesagt genauso. Ich bin super integriert auch in meine isländische Schwiegerfamilie, habe da auch ein Riesenglück mit dieser Familie. Habe eine sehr gute isländische Freundin noch vom Studium und ansonsten eigentlich nicht so richtig isländische Freunde. Und ich finde auch, dass ich bin irgendwie, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt im Podcast, ich fühle mich so. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich bin irgendwie nicht so richtig in der Ausländergruppe, weil ich mit dem isländischen Mann verheiratet bin. Aber ich bin auch nicht so richtig in der isländischen Gruppe, nur weil ich mit einem isländischen Mann verheiratet bin.
Genau. Ich finde es auch langsam ermüdend, und du hast das vorher erwähnt, das Kommen und Gehen. Und weil ich jetzt doch auch einige ausländische Freunde habe, immer wieder geht mal so einer oder ein Paar. Das sind dann manchmal auch Paare, die leben hier zusammen. Und man befreundet sich, man lernt sich kennen und das ist ach gut. Und ein paar Jahre später sagen die, ja, wir haben uns entschieden, wieder zurück nach Frankreich zu ziehen oder so. Oh, und ich finde das langsam finde ich das sehr ermüdend irgendwie. Und ich werde auch vorsichtiger mit Freundschaften, mit Ausländern, dass ich manchmal denke, ja, weißt du, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal verkraften kann, dass dann jemand dann einfach wieder wegzieht, nachdem man eine Freundschaft aufgebaut hat. Das kommt doch auch oft vor. Und da verstehe ich die Isländer vielleicht auch ein bisschen, dass sie da vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand bekommen haben, sage ich jetzt mal. Bestimmt auch in den Westfjorden. Du hast die Einheimischen, die sind da, die sind alteingesessen. Und du hast eine Gruppe von jungen Ausländern und Ausländerinnen, die kommen und gehen. Ah, das ist schwierig, das ist schwierig.
Ist es wirklich. Aber wir reden jetzt schon eine ganze Weile und ich glaube, wir könnten auch noch eine Weile weiterreden. Aber ich denke, wir müssen so langsam einen Abschluss finden und ich würde gerne dich noch eine Frage fragen und zwar isländischer Sommer oder isländischer Winter?
Das war weder noch. Also der Herbst ist mein Lieblingsmonat, absolut. Und das war jetzt wieder. Das war so ein toller Monat, der September. Ich mag den total. Und deshalb würde ich sagen, ja, doch schon Sommer, natürlich Sommer. Auf jeden Fall, ich bin ja nicht blöd. Also der Winter ist echt krass. Aber der hat so seine schönen Momente, gell? Wo du denkst, boah, das Licht. Das gibt's nur auf Island und oder
Polar.
ich ja, die Polarlichter oder ich bin auch ein bisschen ein Stubenhocker, also ich habe das auch gern, wenn es draußen stürmt und ich kann einfach drin hocken. Aber vielleicht mit den Kindern auch habe ich gemerkt, nein, das ist dann auch schon schwieriger. Als ich in Island angefangen habe, war mir der Winter lieber als er heute ist. Heute mag ich ihn weniger, weil ich möchte mit den Kindern auch raus und dann stürmt es wieder oder das Wetter ist übel. Ja?
Dass die WHO die Empfehlung ja ausgesprochen hat, dass Kinder 180 Minuten am Tag draußen sein sollten. Und ich mir so, wow, also das haben sie, glaube ich, ohne Island sich ausgemacht. Also ich denke, es sollte so heißen, Kinder sollten 180 Minuten am Tag draußen spielen, außer vielleicht in Grönland, Alaska, Walbad und Russland. Da sind 5 Minuten auch okay, wenn ihr es schafft.
Genau. Naja, vielleicht holen sie es im Sommer wieder auf. Vielleicht kann man das aufs Jahr verteilen irgendwie. Und dann kann man das im Sommer kompensieren. Aber ja, wie ist es bei dir, Sommer oder Winter?
Ich glaube Winter, weil der Winter enttäuscht nicht. Der Sommer, der enttäuscht halt oft, weil man so hohe Hoffnungen hat oder Erwartungen hat.
Der Winter enttäuscht nicht, hast du gesagt. Ah, sehr schön, ja.
Ne, da stelle ich mich irgendwie drauf ein, dass das winterlich wird und dann wird das winterlich. Mhm. Und im Sommer hat man so hohe Hoffnungen, dass das Wetter toll wird, dass es nicht so viel regnet und oftmals tritt es nicht ein. Und ja, es hatte mal ein anderer Gast im Podcast gesagt, man wartet die ganze Zeit so auf den Sommer.
Ja.
Dann ist es auch wieder vorbei.
Das ist für mich die schlimmste Zeit. April, Mai und heuer auch Juni. Weil der Juni war so katastrophal. Man wartet und wartet auf diesen verflixten Sommer und der kommt einfach nicht. Und Frühling gibt es ja sowieso nicht. Das ist einfach so ein Ausläufer des Winters. Und da habe ich immer meine Zweifel. Da immer kannst du sicher sein, im April und im Mai frage ich mich, ist das wirklich, hat das wirklich eine Zukunft hier? Und ich unterhalte mich mit meiner Frau und sie fragt sich auch, weißt du, vielleicht müssen wir uns das mal anschauen mit der Schweiz oder vielleicht noch ein wärmeres Land oder so. Und dann kommt der Sommer und dann plötzlich ist er da, gell? Und alles ist gut und keine Frage, dass man wegziehen möchte. Irgendwie bin ich dann, geht das gar nicht. Und wenn der Sommer alt wird und das Licht wiederkommt, ah, das ist einfach so schön. Also dieses Abendlicht des Spätsommers, ich mag das sehr, da bringst du mich nicht weg.
Macht ihr Winterbreak auf Teneriffa?
Nein, das heißt, wir haben so eine Location in Portugal. Das hat auch mit der Familie zu tun, meine Frau, die haben da eine kleine Wohnung. Da gehen wir manchmal so in der Frühlingszeit hin, vielleicht so um Ostern. Aber haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Das wollen wir nächstes Jahr wieder machen. Ich war überhaupt nie der Typ, der irgendwie an einem Strand liegen möchte. Und nach ein paar Jahren in Island bin ich dieser Typ geworden. Ey, wie ist es mit dir? Gehst du auch in den Süden?
Ja, also wir haben jetzt zwei Jahre eine Winterbreak auf Teneriffa gemacht, wie 80% der Isländer. Und ich glaube, das ist jetzt auch unsere Routine.
Ja, gell. Man braucht es einfach. Man merkt das. Man ist in dieser prallen Sonne und man merkt, boah, das habe ich total gebraucht.
Mhm, absolut. Ja. Joachim, wird es irgendwann einen Roman geben, der in einem Dorf im Süden Islands spielt?
Ja, sag niemals nie, gell. Ich habe es überhaupt nicht vor. Ich habe manchmal, wenn ich so... Ah, ich habe mal ein Buch geschrieben, das spielt im Süden Islands. Ich habe das vergessen. Das wurde aber nie veröffentlicht. Das war mein erster Roman. Den habe ich auf dem Bauernhof geschrieben. Und das waren meine ersten Schreibversuche. Und dieser erste Winter in Island habe ich einfach einen Roman geschrieben. Ich war so überrascht, dass ich das kann. Und ich habe natürlich damit versucht, einen Verlag zu finden, gell? Und das hat überhaupt nicht geklappt. Aber deshalb ist dieses Manuskript irgendwo in der Schublade. Das heißt, ich habe mal eine Szene daraus genommen und eine schöne Kurzgeschichte gemacht daraus. Die Kurzgeschichte heißt Der Wikinger. Und die ist vielleicht auf meiner Homepage zu finden. Ich bin gar nicht sicher. Aber meine Homepage wäre, wenn ich das erwähnen darf, joachimschmidt.ch. Und die endet in der Nähe von Wiek oder eigentlich in Wiek. Ich habe das total vergessen. Das ist ein Schiffbruch und das ist eine echt süße Szene da zum Abschluss. Das habe ich also schon gemacht.
Da werde ich auf jeden Fall nachschauen. Ja, danke dir, dass du dabei gewesen bist und mit mir geplaudert hast über Island und die Isländer.
Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich habe das Gefühl, wir haben, wir könnten noch länger. Vielleicht müssen wir das irgendwann mal wiederholen.
Das können wir sehr gerne machen. Teil 2 dann.
Genau.
Ich danke dir. Mach's gut.
Danke, Grüße in den Süden. Tschüss.
Falls ihr mehr von meinem alltäglichen Leben in Island sehen wollt, folgt mir gern bei Instagram unter fromiceland_withlove und schreibt mir dort auch gern wie immer eure Themenwünsche und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.